ARD.
Take a look at what happened.
Diese Bilder, die Donald Trump dort kreiert, sind natürlich immens.
In einem amerikanischen Wahlkampf ist Bildsprache viel, viel wichtiger als alles das, was gesagt wird.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Die USA stehen unter Schock. Und Donald Trump, der stürzt sich weiter in den Wahlkampf.
Zwei Tage nach dem Attentat auf Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung geht heute der Parteitag der Republikaner in Milwaukee los. Gleichzeitig stellen sich noch sehr viele Fragen und wir suchen Antworten.
Was ist bekannt über den Attentäter? Welche Auswirkungen hat der Angriff jetzt auf den Wahlkampf? Wie kann Trump seinen eventuellen Vorteil jetzt doch noch verspielen? Und wie gewaltbereit sind die USA, wenn es um Politik geht?
Wir sind Gina Thoneik und Bruno Dietl und heute ist Montag, der 15. Juli 2024. Ihr habt das Foto alle gesehen. Wir haben das Foto auch gesehen. Die ganze Welt hat dieses Foto gesehen. Donald Trump reckt blutverschmiert die Faust in die Luft, umringt von Sicherheitskräften in schwarzen Anzügen.
Und das muss man erstmal bringen, ne? In so einem Moment, in dem du weißt, jemand hat gerade versucht, dich zu erschießen, da nicht direkt komplett abzutauchen, sondern dann noch hoch und dann irgendwie, also naja, Wahlkampf zu machen am Ende.
Na gut, das sah so aus, als wüsste der ganz genau, wie wichtig es in dieser Sekunde, in diesem Moment war, nochmal aufzustehen, auch gegen den Rat der eigenen Personenschützer. Das hat auch die Politologin Catherine Klüver-Eschbruck im Deutschlandfunk gesagt.
Ich glaube, er ist der Instinktpolitiker schlechthin und es zeigt nochmal, wie er quasi Politik gelernt hat. Und zwar nicht über die Wahlkämpfe und Parteitage, wie wir das traditionell aus dem amerikanischen oder auch europäischen Politikgeschehen kennen, sondern auf der Bühne der Reality-TV-Sendungen. Und wir hören ihn in dem Audioclip, da sagt er zu den Secret Service-Beamten, die ihn dort umringen, da sagt er, wartet eine Minute, kämpft sich diese Lücke zwischen den Beamten frei, um dann quasi, ja, wenn er nicht schon gewusst hätte, dass da keine Gefahr mehr von einem Attentäter ausgeht, hätte er es vermutlich nicht gemacht. Aber so nimmt er sich die Zeit, streckt den Arm nach oben und brüllt seinen Anhängern Fight, Fight, Fight zu. Das ist die TV-Schule, durch die Donald Trump gegangen ist. Und er weiß, in einem amerikanischen Wahlkampf ist Bildsprache viel, viel wichtiger als alles das, was gesagt wird.
Welchen Einfluss dieses Bild und dieses Attentat auf das Wahlergebnis haben könnten und wie Trump diesen Vorteil auch noch verspielen könnte, darüber sprechen wir später natürlich noch und wir hören uns da verschiedene Meinungen zu an. Jetzt aber erstmal noch eine kleine, ich sage mal, Randnotiz, die nochmal ganz gut zeigt, wie ikonisch dieses Bild wirklich ist. In China, da gab es 2 Stunden nach dem Attentat schon die ersten T-Shirts mit genau diesem Foto drauf in einem Onlineshop zu kaufen.
Na gut, da vergisst man auch fast, dass das eine echt dramatische Situation war. Es war kein TV-Spektakel, es war ein echter Mordversuch. Da hat jemand versucht, den Präsidentschaftsbewerber, sehr wahrscheinlich der Republikaner der USA, zu töten. Den ehemaligen Präsidenten ja auch noch. Und er hätte sowas von fast geschafft. Also da haben ein paar Millimeter gefehlt. Trump sagt, dass die Kugel ihn am rechten Ohr getroffen hat. Wer macht sowas? Schauen wir mal, was der aktuelle Stand der Ermittlungen in diesem Fall ist.
Also da kommen immer mal wieder so ein paar neue Infos. Recht schnell war schon bekannt, der Mann ist 20 Jahre alt, beziehungsweise war. Die Sicherheitskräfte, die haben ihn ja direkt erschossen. Der hat in einem Pflegeheim gearbeitet und er sei ein zurückhaltender Mensch gewesen.
Na gut, also das hören wir immer wieder nach solchen Attentaten. Das sagt ja erstmal nicht viel aus.
Nee, genau. Was vielleicht relevanter ist, das Motiv ist laut dem FBI immer noch unklar, denn der war jetzt nicht als super politisch bekannt. Er war registriert als republikanischer Wähler. Das ist in den USA vom System etwas anders geregelt als bei uns. Hier gibt es sowas ja gar nicht, dass man sich registrieren muss, da aber eben doch. Er hat aber gleichzeitig auch mindestens einmal Geld für die Demokraten gespendet. Aber da ist jetzt im Moment die Rede von $15, also jetzt auch keine riesige Summe. Das FBI sagt, er war alleine unterwegs und diese Waffe, so ein halbautomatisches Gewehr war das, die hatte er wohl von seinem Vater genommen. Wie er da dran gekommen ist, ist auch noch nicht klar. Es ist aber wohl so, dass der Vater die mehr als 6 Monate vorher gekauft hatte. Also das war jetzt nicht unmittelbar vor diesem Event. Und der Attentäter, der hatte wohl auch Sprengstoff zu Hause und im Auto.
Auch hier stellt sich natürlich mal wieder die Frage, warum hat jemand überhaupt privat ein halbautomatisches Gewehr?
Ja, ne? Also spannend auch, ob Trump oder die Republikaner sich dazu irgendwie nochmal äußern wollen in Sachen Waffenrecht. Denn die sind ja immer stark dafür, dass solche Waffen relativ einfach für... Nein, nicht jeden, aber die meisten Leute zugänglich bleiben, so im Vergleich zu anderen Ländern.
Da haben wir heute auch noch eine sehr makabre Geschichte dazu gefunden. Das Gewehr, das der Schütze bei dem Attentat wohl genutzt hat, heißt AR-15. Das ist recht bekannt und ist auch schon bei mehreren Schulattentaten in den USA genutzt worden. Und mehrere republikanische Abgeordnete haben letztes Jahr im Kongress AR-15 Anstecknadeln getragen. Einfach, um zu zeigen, was für große Fans sie von diesem Gewehr sind. Also richtig auffällig. Ein silberner Pin in Gewehrform als Statement-Piece am Kragen vom Jackett oder an der Krawatte als politisches Zeichen.
Da fällt einem irgendwie nichts zu ein, ne? Also ich frage mich, wie das bei der Familie des Mannes ankommt, der da getötet wurde mit diesem Gewehr. Denn also für Trump ist das Attentat zwar gerade noch mal glimpflich verlaufen, aber es ist ja ein Mensch gestorben, jemand, der im Publikum saß. Und da ist mittlerweile bekannt geworden, dass das ein 50-jähriger Feuerwehrmann aus Pennsylvania war. Und das Krasse ist, dass der wohl eine Kugel abbekommen hat, als er sich vor seine Frau und seine Tochter geworfen hat, um die zu beschützen. Die beiden haben das Attentat am Ende überlebt. So kämpferisch, wie Trump sich auf diesem Foto gezeigt hat, so macht er jetzt auch weiter.
Naja, es ist jetzt im Wording schon etwas weniger aggressiv, als man es von ihm jetzt gewohnt ist.
Ja gut, stimmt. Also kämpferisch auf eine andere Art, sagen wir. Er zeigt sich sehr stark. Das ist ja ohnehin sein Ding. Er demonstriert, wie wenig ihm das Ganze anhaben konnte. Unter anderem, indem er heute zum Parteitag in Milwaukee gereist ist. Denn von heute bis Donnerstag läuft da der Nominierungsparteitag der Republikaner. Da soll Trump am Ende offiziell zum Kandidaten gewählt werden. Aber du hast recht, er hat in seinem Ton erstmal richtig umgeschaltet. Hat jetzt so Phrasen benutzt wie, das Land müsse man einen und so.
Klingt merkwürdig aus seinem Mund.
Aus seinem Mund, ja. Ne? Und er hat sogar gesagt, Leute, ich habe meine geplante Rede für diesen Parteitag weggeschmissen. Die sei nämlich sehr hart gegen die Biden-Regierung gerichtet gewesen. Und er wollte stattdessen jetzt eine Rede für die nationale Einheit halten.
Jetzt wird es spannend, wie er sich da weiter ausrichtet, ob er das durchhält, ob er dabei bleibt oder ob er dann wieder umschwenkt. Denn wie gesagt, das passt jetzt überhaupt nicht zu seiner Rhetorik und zu seiner Art, wie wir ihn sonst kennen.
Ja, aber es könnte ihm im Wahlkampf schon helfen, das zu machen. Wir hören gleich mal, wie Politikexperten die Chancen einschätzen, dass Trump daraus wirklich Kapital schlagen kann.
Gucken wir auf die andere Seite. Gucken wir, wie sich Biden verhält. Das ist weniger überraschend. Auch er hat das Attentat natürlich verurteilt. Er hat letzte Nacht eine Rede gehalten und gesagt, die politische Auseinandersetzung hätte sich in letzter Zeit verschärft. Die müsse jetzt abkühlen.
You know, the political record in this country has gotten very heated. It's time to cool it down.
Politische Meinungsverschiedenheiten würden in den USA an der Wahlurne ausgetragen. Es gäbe keinen Platz für Gewalt.
There is no place in America for this kind of violence, for any violence ever. Period. No exceptions.
Biden hat auch als erstes ein paar Termine abgesagt und ist von einem Wochenendaufenthalt in Delaware wieder zurück ins Weiße Haus gekommen und hat gesagt, dass auch Wahlwerbespots, die relativ klar gegen Trump gerichtet waren, erstmal gestoppt werden sollten.
Also im Prinzip so ein bisschen das Gegenteil von Trump, der jetzt direkt Vollgas zum Parteitag gefahren ist.
Ist vielleicht aber auch eine unterschiedliche Situation. Die Demokraten wollen jetzt wahrscheinlich keinen Fehler machen, nicht pietätlos wirken. Klar. Trump kann in der Opferrolle jetzt natürlich angreifen. Biden macht jetzt auch wieder weiter. Ab morgen soll er dann auch wieder Termine wahrnehmen. Er hat übrigens Trump auch angerufen, direkt nach dem Attentat. Trump hat gesagt, das habe ihn gefreut und Biden sei sehr nett gewesen.
Also können wir für den Moment zumindest schon festhalten, dass das Attentat erstmal zu einem deutlich friedlicheren Umgang geführt hat auf der politischen Ebene. Das betrifft auch nicht nur Trump und Biden untereinander, sondern auch die meisten anderen Politiker und Politikerinnen von beiden Seiten. Die haben sich bis jetzt gemäßigt geäußert.
Ist vermutlich nicht nur die respektvollere, sondern auch die sicherere Entscheidung. Denn in der Gesellschaft in den USA ist das politische Klima ja schon vorsichtig gesagt aufgeheizt. Und es machen sich gerade viele Leute Sorgen, dass durch das Attentat auch einige Dämme brechen und die Gewaltbereitschaft zunimmt, vor allem im Lager der Trump-Fans.
Ja, da kommen diese Bilder vom Sturm aufs Kapitol durch. Das waren ja auch Trump-Fans. Da sind ja 5 Menschen gestorben damals. Da ging es um die Wahl, die Trump verloren hatte, was er nicht anerkennen wollte. Und Trump hat sogar auch mal öffentlich drüber nachgedacht, ob man denn die Top-Militärs der USA nicht exekutieren sollte. Und gewalttätige Protestierende bei Antirassismusprotesten, die könne man doch einfach erschießen. Alles Sachen, die er mal so geäußert hat. Und gerade vor dem Hintergrund wird es jetzt wirklich interessant zu sehen, ob Trump bei seiner friedlichen Rhetorik bleibt. Und ich habe zwar gerade gesagt, dass auch die meisten anderen Republikaner gerade sehr auf Ruhe und Einheit bedacht sind in ihrer Wortwahl, aber eben auch nicht alle. Der republikanische Fraktionsvorsitzende im Repräsentantenhaus, Steve Scalise, der ist einer von mehreren, der jetzt doch direkt die Demokraten beschuldigt hat.
Alles, was man braucht, ist eine verwirrte Person. Aber diese eine Person handelt aufgrund dessen, was von den Linken gesagt wurde. Und das muss aufhören.
In den USA, auch in den Medien dort, ist der Ton schon jetzt insgesamt schärfer als hier bei uns. Es gibt mehr persönliche Angriffe und so, aber trotzdem ist es interessant, dass gerade von republikanischer Seite sowas kommt. Denn die äußern sich auch oft aggressiv und gewaltverherrlichend. Wir haben gerade schon Beispiele von Trump gehört. Die Autorin Annika Brockschmidt hat bei Deutschlandfunk Kultur gesagt, dass sie das den Republikanern gerade nicht so richtig abkauft.
Gleichzeitig muss man sich eben vor Augen rufen, dass auf dieser Konferenz unter anderem auch Mark Robinson sprechen wird. Das ist der republikanische Kandidat fürs Gouverneursamt in North Carolina. Der hat am 4. Juli noch gesagt, ich zitiere, manche Leute müssen einfach getötet werden. Ja? Der spricht auch auf dem Parteitag. Das, was da jetzt von republikanischer Seite in Richtung Mäßigung kommt, da steht nichts dahinter.
Vielleicht noch mal ein Blick auf die gesellschaftliche Stimmung, denn die Leute, von denen die Gewalt im Zweifel konkret ausgeht, die sind ja wie auch in diesem Fall in der Regel keine Politiker. Da zitieren die New York Times eine Studie der University of Chicago. Da haben in der Umfrage 10% der Leute gesagt, sie fänden es gerechtfertigt, Donald Trump mit Gewalt davon abzuhalten, wieder ins Amt zu kommen. Und auf der anderen Seite 7% fanden es gerechtfertigt, Gewalt einzusetzen, um ihn wieder ins Amt zurückzubringen. Und es hat in den letzten Jahren auch immer mehr Angriffe auf Abgeordnete von beiden Parteien in den USA gegeben. Wir gucken uns gleich auch noch mal genauer an, was die USA da für eine Historie haben.
Nach diesem Attentat auf Trump, längst nicht der erste Mordversuch an Politikern in den USA, steht jetzt vor allem die Behörde unter Druck, die für den Schutz von Donald Trump in seiner Rolle als Ex-Präsident und sehr wahrscheinlich auch Präsidentschaftskandidat verantwortlich ist, und zwar der Secret Service.
Den gibt es schon seit 1865, wurde damals aufgebaut mit dem Ziel, den massenhaften Umlauf von Falschgeld zu stoppen, also was ganz anderes, ist dann ein paar Jahre später auch zuständig für den Schutz des Präsidenten geworden. Da wurde nämlich der damalige Präsident William McKinley in Buffalo von einem Anarchisten erschossen.
Um Finanzkriminalität kümmert sich der Secret Service immer noch, aber bekannt ist er eben vor allem durch den Personenschutz des Präsidenten.
Geschützt wird aber nicht nur der, sondern auch der Vizepräsident oder Vizepräsidentin und auch die nächsten Familien der Amtsträger, wichtige Staatsgäste und auch alle ehemaligen Präsidenten, demnach auch Donald Trump.
Bei Wahlkampfauftritten arbeitet der Secret Service mit vielen verschiedenen Sicherheitsbehörden zusammen, dem FBI oder auch der Polizei vor Ort, und trotzdem konnte der Attentäter am Samstag auf Donald Trump schießen.
Was ist denn da genau beim Secret Service schiefgelaufen? Das fragt sich auch der Republikaner Mike Turner, der ist der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus.
Wie kann es sein, dass jemand mit einer Waffe auf das Dach in eine erhöhte Position kommt, um den früheren Präsidenten zu ermorden? Das ist unvorstellbar. Wir müssen wissen, gab es ein Problem mit den Ressourcen, dem Protokoll, oder war es das Versagen der Leute dort an dem Tag?
Es gibt auch diesen Augenzeugen, den die BBC sehr direkt nach dem Attentat interviewt hat. Der Mann mit roter Trump-Mütze hat gesagt, dass er beobachtet hat und auch direkt der Polizei gesagt hat, da ist jemand, der aufs Dach geklettert ist, mit einer Waffe. Aber die Polizei hat dann wohl nicht gehandelt.
Hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police are like, huh, what, you know? And next thing you know, 5 shots ring out.
Allerdings gibt es inzwischen auch andere Aussagen. Ein Polizist soll den Täter sogar verfolgt haben, aber nichts Konkretes unternommen haben und konnte ihn somit auch nicht stoppen.
Dieser Augenzeuge, der spricht im Interview von so 2 bis 3 Minuten, die vergangen sein sollen von dem Augenblick, wo er der Polizei Bescheid gesagt hat, bis zum Moment der Schüsse.
Ein ehemaliger FBI-Spezialagent hat auch kritisiert, warum nicht jedes Dach, jede Anhöhe in der Umgebung von Personenschützern des Secret Service oder Scharfschützen der Polizei besetzt war.
Einige fordern jetzt auch, dass solche Wahlkampfveranstaltungen auch eigentlich aus der Luft, also zum Beispiel per Drohne, überwacht werden müssten.
Die New York Times hat analysiert, dass zwischen dem Schützen und Donald Trump 148 Meter Entfernung lagen. Das Gewehr des Attentäters kann bis zu 200 Meter weit treffen.
Allerdings soll sich das Dach, von dem der Mann aus Richtung Trump gefeuert hat, außerhalb vom Sicherheitsbereich befunden haben.
Das Komische ist, auf anderen Dächern waren ja Scharfschützen von Secret Service und Polizei postiert, die den Attentäter ja dann nach den ersten Schüssen auch, ja sagen wir, neutralisiert, getötet haben. Warum haben die den Schützen nicht vorher entdeckt? Auch diese Fragen werden jetzt diskutiert.
Bei der ersten Pressekonferenz zum Attentat, da war jetzt der Secret Service nicht mit dabei. Das FBI hat gesagt, die sind gerade viel zu beschäftigt. Aber die Secret Service-Chefin Kimberly Cheadle, die muss sich nächste Woche vor dem Aufsichtskomitee des Repräsentantenhauses äußern. Auch demokratische Politiker wie Richie Torres zum Beispiel, die sprechen da von einem Sicherheitsversagen. Dass die USA ein Problem mit Waffengewalt haben, das wissen wir alle, haben wir schon häufig gehört. Aber auch die Gewalt gegen Politiker und Amtsträger ganz konkret, die hat schon eine lange Geschichte.
Vor 2 Jahren wurde der Mann der Demokratin Nancy Pelosi, ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, zu Hause mit einem Hammer überfallen und schwer verletzt, hat unter anderem einen Schädelbruch erlitten. Der Täter hat es eigentlich auf Nancy Pelosi selbst abgesehen und immer wieder "Wo ist Nancy?" gerufen. Und online hat der Täter Verschwörungstheorien rund um Corona und rechtsextreme Ansichten verbreitet.
Und da ist nämlich genau die Rolle von Trump auch wieder interessant. Der nennt Pelosi gerne Crazy Nancy und hat sich dann drüber lustig gemacht, dass der Zaun um Pelosis Grundstück wohl nicht sicher genug war. Und sein Sohn, Donald Trump Jr., der hat die Theorie verbreitet, dass der Angreifer ein ehemaliger Liebhaber von Pelosis Mann war. Ist alles frei erfunden, hat er einfach mal so erzählt, sagt die Polizei. Die beiden kannten sich überhaupt nicht.
Politische Gewalt in den USA nimmt zu. Über einen Sturm aufs Kapitol haben wir ja vorhin schon gesprochen.
Genau, und Attentate gegen US-Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten, die gab es auch vorher schon immer wieder. Insgesamt gab es 16 Versuche und 5 davon, ist jetzt irgendwie blöd, das Wort zu benutzen, aber erfolgreich. Da gucken wir zum Beispiel mal 1981 vor einem Hotel, da wurde auf Präsident Ronald Reagan geschossen, insgesamt 6-mal. Eine Kugel ist dann am kugelsicheren Glas seiner Limousine abgeprallt, hat ihn in die Brust getroffen. Zuerst ist die kleine Wunde gar nicht aufgefallen, aber die Kugel ist in seinen linken Lungenflügel reingedrungen und Reagan hatte dann schwerere innere Blutungen, hat aber überlebt.
Auch sein Pressesprecher wurde getroffen, James Brady, in den Kopf. Auch er hat überlebt, aber dauerhafte Hirnschäden erlitten und war linksseitig gelähmt. Der Schütze wollte mit seiner Tat Schauspielerin Jodie Foster beeindrucken und war danach mehr als 35 Jahre in der geschlossenen Psychiatrie.
Nach diesem Attentat gab es da 1993 auch eine Verschärfung des Waffenrechts, den sogenannten Brady Act. Ob jetzt nach dem Trump-Attentat auch nochmal jemand drüber nachdenkt, weiß nicht.
Wir gehen noch ein Stück zurück in der Geschichte der USA. Mai 1972, da wurde George R. Wallace, Gouverneur von Alabama und demokratischer Präsidentschaftskandidat, bei einem Auftritt in Maryland von 4 Schüssen getroffen, in Brust und Bauch. Eine Kugel hat auch die Wirbelsäule getroffen. Eine Not-OP hat ihm das Leben gerettet. Danach ist er allerdings von der Hüfte abwärts gelähmt gewesen. Dem Attentäter ging es nicht um Politik, er wollte einfach nur berühmt werden.
Vielleicht sogar noch ein bisschen bekannter sind die Attentate auf die Kennedys. Also erstmal 1968, da wurde Robert F. Kennedy, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten zu dem Zeitpunkt, in einem Hotel in L.A. angeschossen und der ist dann am Tag darauf gestorben. Der Täter, der war mit Kennedys Unterstützung von Israel nicht einverstanden. Und seit dieser Tat ist der Secret Service auch immer für Präsidentschaftskandidaten zuständig.
Die Bilder vom Mord an Robert Kennedys älterem Bruder, die kennt ihr alle. John F. Kennedy, US-Präsident, wurde 1963 in Dallas erschossen. 2 Gewehrschüsse haben ihn an Hals und Kopf getroffen, als er mit einer offenen Limousine durch die Stadt gefahren ist. Der Täter wiederum wurde 2 Tage später im Polizeihauptquartier von einem Nachtclubbesitzer erschossen. Und um diesen Kennedy-Mord gibt es ganz viele Verschwörungserzählungen.
Und vorher hat es auch schon Attentate gegeben auf die Präsidenten Franklin D. Roosevelt, Theodore Roosevelt und auch den Präsidenten Garfield. Und der allererste war der Präsidentenmord an Abraham Lincoln in einem Theater in Washington. Den hatte ein Schauspieler umgebracht, der sich für die Beibehaltung der Sklaverei damit einsetzen wollte. Das heißt, das Attentat auf Trump reiht sich ein in eine sehr lange Geschichte von politischer Gewalt in den USA. Kommen wir zu einer der Fragen, die gerade die halbe Welt beschäftigen. Ist die Wahl jetzt damit schon entschieden? Ist Trump quasi so gut wie gewählt?
Das Bild ist ja schon krass. Auf der einen Seite Biden, der jetzt je nach Tagesform schon zum Reden und zum Argumentieren zu schwach wirkt. Auf der anderen Seite Trump. Dieser Trump, der noch stehen bleibt, wenn jemand auf ihn schießt. Das ist schon sehr klar zu Trumps Vorteil.
Allerdings muss man sagen, was das angeht, stand er ja auch vorher schon deutlich besser da. Also klar, das kann er jetzt ausschlachten ohne Ende, sich auch nochmal als Opfer inszenieren, als der, der alle Risiken eingeht, um für Amerika zu kämpfen. Aber die Leute, die ihn nicht gut finden, und das ist ja ziemlich ausgeglichen in den USA, finden die ihn jetzt plötzlich besser deswegen? Nicht unbedingt, sagt auch Autorin Annika Brockschmidt.
Ich glaube tatsächlich, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass wir es mit einem sogenannten Rally Around the Flag Moment zu tun haben werden. Also mit einem Moment, wo sich die gesamte Bevölkerung über Parteigrenzen hinweg hinter einer Person versammelt, in diesem Fall jetzt hinter Trump. Dafür sind die Gräben zu tief und dafür ist, glaube ich, auch die Reaktion der Republikanischen Partei zu extrem. Also wir haben Marjorie Taylor Greene, die wieder schreibt, die Partei der Demokraten sei das absolut Böse. Der Abgeordnete Mike Collins aus Georgia hat relativ schnell getwittert, Joe Biden hat den Befehl gegeben. Also da ist, glaube ich, relativ wenig dabei, mit dem man Leute überzeugen kann, die nicht ohnehin schon im Trump-Lager sind.
In dem Szenario gehen wir gerade natürlich davon aus, dass Biden weiterhin im Rennen bleibt. Das bestätigt er ja gerade immer wieder. Aber bis November ist auch schon lang und der Druck, Platz für jemand Jüngeres zu machen, der wächst ja auch quasi jeden Tag. Und dann wäre die Situation vielleicht auch nochmal eine andere.
Unabhängig davon hat Trump jetzt gerade eine sehr wertvolle Ausgangslage. Allerdings ist es nicht so, als könne er sich das nicht noch verspielen, hat der Politikberater Julius Vandela bei Tagesschau24 gesagt.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man mit diesem Moment umgehen kann. Ich denke zum Beispiel eben auch an Ronald Reagan, der 1981 auch angeschossen wurde. Was ist in den Tagen danach passiert? Ronald Reagan hat noch aus dem Krankenhaus Fotos gezeigt, wie er sich erholt. Und seine Umfragewerte sind nach oben gegangen. Warum? Weil eben das Land Mitgefühl mit Ronald Reagan hatte. Und das ist die große Frage. Wird das Land Mitgefühl mit Donald Trump haben? Ich vermute, wenn er den Bogen nicht überspannt, dann wird das genauso sein. Wenn er allerdings jetzt so abbiegt, dass er sagt, ich werde jetzt als quasi der Diktator zurückkommen. Und das hatte er ja schon mehrfach bei Wahlkampfveranstaltungen auch so angekündigt, wo er sagt, die wollen mich mundtot machen, ich muss jetzt mit voller Härte durchgreifen. Ich glaube, dann besteht zumindest die Gefahr, dass er den Bogen überspannt.
Was können die Demokraten denn jetzt aus eigener Kraft machen?
Außer den Kandidaten jetzt komplett auszutauschen, meinst du?
Ja, aber ich meine, selbst dann. Seine Leute hat Trump jetzt eh noch fester hinter sich als vorher. Und wenn er es jetzt doch schaffen sollte, Mitgefühl zu bekommen und nicht zu radikal aufzutreten?
Naja, eine Möglichkeit wäre, dass die Demokraten die Leute besser erreichen, denen diese aggressive Stimmung gerade Angst macht, sagt Marco Overhaus von der Stiftung Wissenschaft und Politik, hat er hier im rbb24 Inforadio gesagt.
Die Stoßrichtung der Demokraten, die hat ja Biden jetzt in seiner kurzen Ansprache im Oval Office schon vorgegeben. Also der Tenor ist, das Land zu einem, politische Gewalt zurückzudrängen und darauf zu setzen, dass die Demokraten dabei letztendlich glaubwürdiger sind, weil sie in den letzten Jahren diese Botschaft immer mehr versucht haben rüberzubringen. Und die Republikaner sind da etwas anfälliger gegen den Vorwurf, dass sie politische Gewalt und die Rhetorik, die dahinter steckt, immer etwas befeuert haben. Insofern ist diese Botschaft, das Land einen, ist jetzt die Stoßrichtung, die die Demokraten versuchen.
Er findet auch nicht, dass die Wahl jetzt schon entschieden ist. Dafür sei bis November einfach noch zu viel Zeit. Trotzdem bleibt es dabei, die Chancen für Trump standen vorher schon nicht schlecht und stand jetzt. Hat ihm das Attentat für den Wahlkampf wohl eher geholfen als geschadet? Und das weiß auch die deutsche Bundesregierung, sagt Overhaus.
Klar, die Bundesregierung ist gut beraten, sich darauf einzustellen, auch auf ein Szenario einer zweiten Trump-Administration. Nach meiner Einschätzung passiert das allerdings auch schon an vielen Stellen im Bundestag, in der Bundesregierung. Das Auswärtige Amt versucht seit längerem, schon seit 2 Jahren im Grunde genommen intensiver, zu den Republikanern auch Kontakte aufzubauen. Wie fruchtbar das dann ist und wie das dann auch trägt und ob das dann auch konkret Einflussmöglichkeiten der deutschen Politik auf eine mögliche Trump-2-Regierung bieten wird, das wird man sehen.
Verschiedene deutsche Parteien, Union und SPD haben auch Leute zum Parteitag nach Milwaukee geschickt, der da heute losgeht. Das waren die News Junkies für heute und mit dazu gibt es schon mal eine für euch wahrscheinlich nicht ganz so erfreuliche Ankündigung. Das wird die letzte Woche der News Junkies in dieser Form als täglicher Podcast. Donnerstag gibt es unsere letzte Folge. Lasst aber gerne ein Abo hier bei unserem Kanal da, denn es wird eine Pause geben und danach was ganz Neues.
Für heute sagen Bruno Dietl und Gina Tunak erstmal Tschüss und bis morgen.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.